Wie für alle Aspekte des Klimas gilt auch für das Schmelzen der Eisvorkommen, dass es nicht in einem Vakuum stattfinden wird. Und die Wissenschaftler sind sich noch nicht vollständig darüber im Klaren, welche Kaskadeneffekte ein solcher Kollaps auslösen wird. Ein großes Thema ist das Methan. Vor allem das Methan, das freigesetzt werden könnte, wenn die Permafrostböden der Arktis auftauen, in denen bis zu 1800 Gigatonnen Kohlenstoff gespeichert sind. Deutlich mehr als augenblicklich in der Erdatmosphäre gelöst ist. Wenn die Böden auftauen, wird ein Teil davon als Methan in die Luft entweichen. Ein Treibhausgas, das je nach Messverfahren mindestens mehrere Dutzendmal schädlicher ist als Kohlendioxid. Als ich begann, mich ernsthaft mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen, galt das Risiko, dass Methan aus den arktischen Permafrostböden könne plötzlich freigesetzt werden, noch als recht gering. So gering, dass die meisten Wissenschaftler diese Diskussion als verantwortungslose Panikmache abtaten und offenkundig skeptische Formulierungen wie »arktische Methanzeitbombe« und »Todesrübser« für diese Klimagefahr verwendeten, auf die man ihrer Meinung nach in naher Zukunft keine großen Gedanken verschwenden musste. Die Neuigkeiten, die uns seitdem erreicht haben, sind nicht sonderlich ermutigend. Ein Artikel in der Zeitschrift Nature berichtet, dass die Freisetzung des arktischen Methans aus den Permafrostseen durch Schübe abrupten Auftauens, wie es genannt wird, stark beschleunigt werden könnte. Und das geschehe bereits. Der Methangehalt der Atmosphäre ist in den vergangenen Jahren rapide angestiegen, ohne dass die Forscher den Grund dafür ausmachen könnten. Neue Untersuchungen legen nahe, dass die Gasmengen, die von den arktischen Seen in die Atmosphäre abgegeben werden, sich in Zukunft verdoppeln könnten. Es ist nicht klar, ob diese Methanfreisetzung ein neues Phänomen ist oder ob wir erst jetzt darauf aufmerksam geworden sind. Doch obwohl die einhellige Meinung immer noch lautet, dass eine jähe Freisetzung des Methans unwahrscheinlich ist, stellt die neue Untersuchung eine Fallstudie dafür dar, warum es sich doch lohnt, sich mit derartigen, unwahrscheinlich, aber durchaus möglichen Klimagefahren auseinanderzusetzen und sie ernst zu nehmen. Wenn wir es für unverantwortlich erklären, alles jenseits eines engen Korridors an Möglichkeiten zu erwägen, zu thematisieren oder einzuplanen, können selbst unspektakuläre neue Forschungsergebnisse uns auf dem falschen Fuß erwischen. Heute sind sich alle einig, dass die Permafrostböden tatsächlich schmelzen. Ihre Grenze hat sich in Kanada in den letzten 50 Jahren um 130 Kilometer nach Norden verschoben. Die jüngste Einschätzung des Weltklimarats geht davon aus, dass im Jahr 2100 37-81% der Oberflächen des Permafrostbodens aufgetaut sein könnten. Auch wenn die meisten Wissenschaftler immer noch davon überzeugt sind, dass der Kohlenstoff langsam entweichen wird und hauptsächlich in Form des weniger gefährlichen Kohlendioxids. Aber bereits 2011 hatten die NOAA und das National Snow and Ice Data Center, NSIDC, vorausgesagt, dass der auftauende Permafrostboden die ganze Region schon in den 2020er Jahren von einer sogenannten Kohlenstoffsenke, die Kohlenstoff speichert, in eine Kohlenstoffquelle verwandeln könnte, die das Element freisetzt. Bis 2100 werde die Arktis 100 Gigatonnen Kohlenstoff freisetzen, hieß es in der Studie. Das entspricht der Hälfte des gesamten Kohlenstoffs, den die Menschheit seit Beginn der Industrialisierung erzeugt hat. Dieser Rückkopplungseffekt in der Arktis bereitet vielen Klimaforschern für die nahe Zukunft keine großen Sorgen. Größere Kopfschmerzen macht ihnen zurzeit der Albedo-Effekt. Eis ist weiß und wirft das Sonnenlicht daher zurück ins All, statt es zu absorbieren. Je weniger Eis da ist, desto mehr Sonnenlicht wird aufgenommen, was die Erde weiter erwärmt. Und das vollständige Verschwinden des Eises könnte, so schätzt der Ozeanphysiker Peter Wattams, die Temperaturen noch einmal um das Gleiche ansteigen lassen, wie es die weltweiten Kohlenstoffemissionen in den vergangenen 25 Jahren bewirkt haben. In diesen letzten 25 Jahren, muss man dabei bedenken, ist etwa die Hälfte des gesamten Kohlenstoffs freigesetzt worden, den die Menschheit je erzeugt hat. Eine Menge, die den Planeten aus einer quasi stabilen klimatischen Lage an den Rand des Chaos katapultiert hat. All das sind nur Spekulationen. Aber unsere Wissenslücken in Bezug auf diese Entwicklungen, den Kollaps der Eisschilde, das Methan in der Arktis, den Albedo-Effekt, beeinträchtigen nur unsere Kenntnisse darüber, wie schnell die Veränderungen eintreten werden, nicht über ihr Ausmaß. Wir wissen, was mit den Ozeanen letztendlich passieren wird, nur nicht, wann es soweit ist. Und wie stark wird der Anstieg des Meeresspiegels ausfallen? Der Meereschemiker David Archer ist vielleicht der Forscher, der sich am eingehendsten mit diesen Folgen der Erderwärmung beschäftigt, dem langen Tauen, wie er es nennt. Es könnte Jahrhunderte dauern, sagt er, sogar Jahrtausende. Aber er schätzt, dass der Meeresspiegel letzten Endes schon bei einer Erwärmung um nur 3 Grad um mindestens 50 Meter ansteigen wird. Das heißt 100-mal mehr als in Paris für das Jahr 2100 vorausgesagt wurde. Der US Geological Survey bezifferte das Endergebnis auf 80 Meter. Die Welt wäre durch diese Überschwemmungen zwar nicht buchstäblich bis zur Unkenntlichkeit entstellt, aber doch nicht weit davon entfernt. Montreal stände beinahe komplett unter Wasser. Ebenso London. Die Vereinigten Staaten sind ein ganz besonderer Fall. Bei einem Anstieg um nur rund 50 Meter wären mehr als 97% von Florida versunken. Übrig blieben nur ein paar Hügel im Panhandle. Auch knapp 97% von Delaware wären verschwunden. Das Meer würde 80% von Louisiana bedecken, 70% von New Jersey und halb South Carolina, Rhode Island und Maryland. San Francisco und Sacramento ständen unter Wasser, ebenso wie New York, Philadelphia, Providence, Houston, Seattle und Virginia Beach, neben Dutzenden weiteren Städten. An vielen Stellen hätte sich die Küste über 150 Kilometer ins Landesinnere verschoben. Arkansas und Vermont, zwei Bundesstaaten, die heute im Landesinneren liegen, hätten dann direkten Zugang zum Meer. Im Rest der Welt sähe es wohl noch schlimmer aus. Manaus, die Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaats Amazonas, läge nicht nur am, sondern sogar unter Wasser. Und das gilt auch für Buenos Aires und die größte Stadt im von Land umschlossenen Paraguay, Asunción, die momentan mehr als 800 Kilometer vom Meer entfernt ist. In Europa wären neben London auch Dublin, Brüssel, Amsterdam, Kopenhagen und Stockholm überschwemmt. Ebenso wie Riga, Helsinki und St. Petersburg. Istanbul stände unter Wasser und das Schwarze Meer und das Mittelmeer bildeten eine Einheit. In Asien müssten Küstenstädte wie Doha, Dubai, Karachi, Kolkata und Mumbai abgeschrieben werden, um nur ein paar zu nennen. Und auch dort, wo sich heute das nah an der Wüste gelegene Bagdad und das 150 Kilometer vom Meer entfernte Peking erstrecken, könnte man dann Unterwasserstädte erforschen. Dieser Anstieg um 80 Meter stellt die Obergrenze dar. Aber wir können uns relativ sicher sein, dass wir irgendwann dort landen werden. Die Treibhausgase wirken einfach über einen zu langen Zeitraum hinweg, um das Szenario zu verhindern. Doch wie die menschliche Zivilisation aussehen wird, wenn das Wasser so hoch gestiegen ist, ist noch ziemlich offen. Die angsteinflößendste Variable ist sicher die Frage, wie schnell die Flut kommen wird. Vielleicht dauert es bis dahin noch 1000 Jahre. Vielleicht ist es viel früher soweit. Heute leben mehr als 600 Millionen Menschen auf einer Höhe von 10 Metern über dem Meeresspiegel oder weniger.